Dieser Psalm 16, den der Matthias gelesen hat, ist das Lebensbekenntnis des David. Da benennt er die Grundlagen und die Grundlinien dessen, was ihn als Mensch und in seinem Dienst und Amt als König begleitet, hält und durchträgt. Dieser ganze Psalm ist auch durchscheinend auf Jesus hin. Gerade diese letzten Verse: Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger im Grab verwest. Du zeigst den Weg zum Leben. Schon die alten Ausleger dieses Psalms haben ihn als besonderen Jesus-Psalm verstanden. Dieser Psalm 16 ist Predigttext. In einer ganz entscheidenden Zeit und Stelle, nämlich Predigttext des Petrus bei seiner ersten Predigt. Bei der Pfingstpredigt in Jerusalem ist der Psalm 16 die entscheidende Textstelle, über die er predigt. Und auch bei der ersten Predigt des Paulus in Antiochien ist der Psalm 16 Predigttext. Der hat offensichtlich Langzeitwirkung hinein in das Neue Testament. Die Grundlage, wenn wir es überschreiben wollten, es geht um das Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist das Entscheidende. Es geht nicht, das wissen wir ja, Christen, da kann man viel sagen, die sind Leute, die tun Gutes, die kennen die Bibel, die halten bestimmte Linien ein und alles. Im tiefsten Christen sind Leute, die leben in täglicher Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus. Das bezeugt dieser Psalm 16. Wir machen drei Überschriften. Erstens Gemeinschaft suchen. Zweitens Freude leben. Und drittens Ewigkeit finden. Gemeinschaft suchen. Das bezeugt der David mit diesem Psalm. Das Erste, was geschehen ist und was sein Leben völlig verändert hat, Gott hat ihn gegriffen. Damals, als der Samuel zum Isai kam und den neuen König im Auftrag Gottes salben sollte, und alle seine Brüder, gestandene Männer mit klasse Voraussetzungen, und immer hat es geheißen, nein, der nicht. Nein, der nicht. Der Samuel selber hat wahrscheinlich schon gedacht, habe ich mich völlig getäuscht? Und dann fragt er nach, gibt's noch einen? Ja, das gibt einen, der Nestling, der Letzte, der gerade als Hirte drunten in der Wüste ist, dann holt ihn. Gott hat ihn gegriffen. Auch als König, nach einer langen Zeit, 14 Jahre lang verfolgt. David bleibt demütig. Das ist sein erstes Wort, bewahre mich Gott. Die neuere Übersetzung, die du gelesen hast, Matthias, die drückt es besser aus und ist auch im Hebräischen näher. Ich flüchte mich zu dir. Ich flüchte mich zu dir. Bewahre mich, Gott. Das Hebräisch ist immer eine Bildersprache. Und das Bild, das hier dahinter steht, sei mir Augenlid. Solche engste Nähe. Sei mir wie das Augenlid, das unser empfindliches Sehorgan schützt. So nah kommt uns Gott. So eng will er uns bei sich haben. Schon die Überschrift, ein güldenes Kleinod. Eigentlich ganz wörtlich, etwas, was in Stein gehauen ist. Wenn Gott etwas unverrückbar festsetzen will, dann haut er es in Stein. Die 10 Gebote, Hier, ein gülden Kleinod in Stein gehauen, das ist entscheidend, das ist die Grundlage, das halte ich fest. Das ist gültig. Du bist mein Glück. Du bist mein Glück. Eigentlich, Luther übersetzt, mein Gut. Hebräisch tatsächlich mein Glück. Das ist ein ganz anderer Glücksbegriff, als wir haben. Glück ist, wenn man gesund ist. Glück ist, wenn das Leben einigermaßen sich gestaltet. Glückspilze, die im Lotto gewinnen, wenn man etwas hat. Nein, Glück ist, und das bezeugt David immer wieder, das zieht sich durch die ganze Bibel, Glück ist wachsende Nähe. Wachsende Nähe. Nicht die Umstände sind entscheidend, sondern die Gemeinschaft, in die wir immer mehr hineinleben und hineingezogen werden. Wisst ihr, das muss man studieren. Bei uns kann man das schwerer. Aber das erlebe ich immer wieder in Indien. Ich habe noch nie so viele glückliche Leute auf einem Haufen getroffen, wie bei unseren indischen Gottesdiensten. Und die Umstände, die sind wirklich schwierig. Wirklich schwierig. Die laufen oft in Lumpen. Die wachen morgens auf, von diesen 1,2 Millionen Menschen in Indien wachen morgens mindestens 500 Millionen Menschen auf mit der Frage, wo kriege ich heute was zu essen her? Die ganz kreatürlichen Dinge sind in Frage gestellt. Und unsere Christen, die zur Gemeinde gehören, die sind von dem nicht ausgenommen. Da leben viele in schwierigsten Umständen. Aber wenn im Gottesdienst, und da ist so, ihr macht so eine Viertelstunde oder 20 Minuten, dort sind es anderthalb Stunden Lobpreis. Da kommt alles ins Schwingen und nicht nur vom Gefühl her, sondern da merkt man, sie leben in dieser Nähe zu Jesus. Glück, das sind nicht die Umstände, das ist nicht der Besitz, sondern Glück ist biblisch, ich darf in der Gemeinschaft mit Jesus leben. Wir zwei gehören zusammen. Ich sagte zu meinem Herrn, du bist mein Gut. Ein klares Bekenntnis. Ich will bei dir sein. Gemeinschaft suchen, Gemeinschaft leben, Gemeinschaft vertiefen, das braucht immer wieder meine Entscheidung. Da wächst man nicht einfach so, mir nichts, dir nichts hinein. Das ist wie bei einer Eheschließung. Da kann man nicht sagen, ja, wir leben jetzt seit 3 Jahren zusammen und treffen uns immer wieder und verstehen uns gut, jetzt sind wir verheiratet. Nein, da wird gefragt, willst du ihn zum Mann nehmen? Willst du sie zur Frau nehmen? Ja, ich will. Und damit ist die Gemeinschaft besiegelt. Diese Gemeinschaft mit Jesus, die wirkt sich jetzt schon aus. Paulus gebraucht ja dieses Bild vom Leib und vom Haupt. Jesus sagt einmal ganz direkt, wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wisst ihr, was wir heute Morgen sind? Wir sind nicht eine Versammlung religiös Interessierter, nicht eine Gemeinschaft von Fans vom Christusbund, sondern wir sind versammelt als der Leib Jesu Christi. Wo er in besonderer Weise da ist, wo er uns in besonderer Weise begegnet. Die Heiligen wird nicht nur im Alten Testament so genannt, sondern bis hinein ins Neue Testament ist das die Anrede für den Leib Jesu Christi. Heilige, eigentlich wörtlich Ausgesonderte, Zugeordnete, Gemeinschaftsleute, Glieder an diesem Leib Jesu. Und so sind wir heute Morgen versammelt, als Glieder am Leib von Jesus. Sogar die Herrlichen, ausgesondert, zugeordnet dem Heiland und Herrliche, durchstrahlte, heißt das wörtlich, durchstrahlte, angestrahlte. Dass wir auch einmal wieder ganz bewusst danken für die Gemeinde, wo wir sie konkret erfahren und konkret leben. Ganz bewusst danken, dass ich nicht allein bin. Ich habe das einmal erlebt, nach einer Jugendversammlung in Indien kam ein junger Inder zu mir und hat gesagt, ach, nimm mich mit nach Deutschland, ich möchte ganz dringlich nach Deutschland. Ich habe gefragt, ja, warum willst du nach Deutschland? Ja, hat er gesagt, ich bin 2 Tage unterwegs gewesen, jetzt von meinem Dorf. Dort lebe ich ganz allein als Christ. Und jetzt habe ich das erlebt, wieder, was das für eine klasse Sache ist, mit anderen Christen zusammen zu feiern. Und ich habe gehört, bei euch in Deutschland, da sind über 90% aller Leute Christen. Was muss das sein, hat er gesagt. Da kann ich jemand am Ärmel packen und sagen, Bruder, lob mit mir den Herrn. Ich habe mir das so vorgestellt. Wenn ihr da auf der Königstraße einen am Arm packt und sagt, Bruder, komm, lass uns den Herrn loben. Die werden wahrscheinlich die grüne Minna rufen. Es war schwierig, ihm klarzumachen. Sie haben den Namen, aber sie sind keine Heiligen. Sie sind nicht zugeordnet. Sie haben nicht gesagt, ja, ich will. Bewusst danken, dass wir uns hier so als Leib Jesu Christi versammeln können, und zwar gerade auch dort, wo es uns Mühe macht. Wo es Mühe macht. Das ist immer wieder das, was in unserem Leben auch als Gemeinschaft uns Mühe macht, dass der andere in seinem Herzen noch nicht verändert ist und ich auch nicht. Wir geben einander ganz arg viel zu tragen. Auch und gerade im Leib Jesu Christi, auch in der Gemeinde. Die Gemeinde ist kein Idealzustand. Da sind nicht lauter Sündlose zusammen, sondern da sind bedürftige Sünder zusammen. Und deshalb lasst uns bewusst danken und füreinander bitten, Gemeinschaft suchen, Freude leben. Das ist unsere zweite Überschrift. Gemeinschaft suchen, das bedeutet eine klare Absage an alle anderen Götter. Nicht nur, ich will mit dir leben, Herr Jesus, sondern ich will das und das, den und den, ich will dem absagen. Unsere Götter bei uns in unserem Land, hier in der Bundesrepublik, gibt es einen Hauptgott. Übrigens der gleiche, wie Israel immer wieder im Land Kanaan verehrt hat. Das war damals der Baal. Der war zuständig für Reichtum. Genau so ist das bei uns, der Gott Mammon. Das ist schwierig für uns. Wir sind hineingenommen. Der Matthias hat am Anfang gesagt, wir haben ein überaus hohes Niveau. Jawohl. Wir sind alle miteinander vom Äußeren her, vom Besitz her und dem allem. Wir sind reiche Leute. Reiche Leute. Sagst du, ja, schau mein Konto an, dann kommst du zu einem anderen Schluss. Um das geht es nicht, es geht um das Niveau. Wir gehören zu den 10% auf dieser Welt lebenden Menschen, die 90% aller Güter besitzen. Da gehören wir dazu. Wenn ich allein jetzt, kann das ja mal machen, schau mich an, was bin ich wert mit dem, was ich an mir trage? Schon allein die Brille, 600 Euro oder so, ich weiß nicht mehr genau. Gleitsichtbrille, der Anzug, zwar getragen, aber nehmen wir den Neuwert, 250 Euro, die Uhr, die Schuhe. Also ich taxiere mich mit all dem, was hier an mir ist und was ich habe, mit Ehering und dem anderen Ring, sagen wir mal niedergerechnet auf 1000 Euro. So stehe ich da. Allein das, was ich an mir trage. Wenn ein Inder 1000 Euro verdienen sollte, dann braucht er dazu etwa 15 Jahre. Merkt ihr, wie der Unterschied ist? Wie der Unterschied ist. Der Götze Mammon, der uns, wenn wir nicht sehr, sehr deutlich absagen, sofort in seinem Griff hat. Jesus hat vor wenigem so deutlich und so oft gewarnt, wie vor dem Mammonsdienst. Der große Betrug des Geldes. Geld macht glücklich. Nein, nein, Geld bringt Sorgen, Geld macht einsam und Geld macht kalt. David betet hier, du bist mein Erbteil, eigentlich das mir Zugemessene. Du bist das. Wieder diese engste Gemeinschaft. Das Los ist mir gefallen aufs Lieblichste. Du bist mein Erbteil. Du bist das, was mir wörtlich zugemessen ist. Das Los, das dir zugeteilte. Das Wesen dieser engen Gemeinschaft. Der Herr gibt uns, er trägt uns, so viel wie du tragen kannst, so viel wie du tragen kannst. Gott legt uns seine Last auf, aber er hilft uns auch. Das gehört mit zu dieser Gemeinschaft, dass Wachstum geschieht. Er macht, dass ich so ein Ende gewinne, dass ihr es könnt tragen. Gemeinschaft, die drauf aus ist, dass wir immer mehr zusammenwachsen und unsere Art sich immer mehr hineingestaltet in die Jesusart. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Dazu gibt er uns den Antrieb und die Gaben, nicht dass wir uns, ist ja eines der Schlagworte heute, Selbstverwirklichung, sondern Jesusähnlichkeit. Jesusähnlichkeit. Dass das in meinem Leben durchscheint. Das Los ist mir gefallen auf Liebliches. Eigentlich, es bringt mich zum Singen. Es bringt mich zur Freude. Wird das Lied geheißen, ich kann nicht anders als erzählen. Da kommt doch auch mit dem Singen. Ja, ich kann gar nicht anders. In dieser Gemeinschaft, da fange ich an zu singen. Da komme ich hinein in die Freude. Mein Herz, das meint meine ganze Person, meine Seele, das meint auch mit das Gefühl, also beides, was unser Leben ausmacht und prägt. Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freude und Singen, voll Lust und Sonnenschein. Die Sonne, die mir lacht, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singend macht, ist, was im Himmel ist. Gemeinschaft, in der ich hineinfinde, in diese Freude, in diesen Frieden. Wir sind mal mit den Kindern unterwegs gewesen, da waren die noch klein, im Auto und die saßen hinten. Und plötzlich sagt der Michael zu mir, Papa, die, die da hinter uns fahren, das sind keine Christen. Dann habe ich gesagt, ja, wie erkennst du das? Wie kommst du zu dem? Ich habe denen immer gewunken und die schauen immer so ernst, die lachen gar nicht. Das ist mit ein Kennzeichen der Christen. Die Frucht des Geistes, heißt es im Galaterbrief, ist Freundlichkeit. Freundlichkeit. Dass ich das ausstrahle. Die Jesusart, wie er Menschen begegnet ist. Gemeinschaft suchen, Freude leben, Ewigkeit finden. Wir leben in der Vorfreude, in der Vorfreude. Auch mein Leib wird sicher liegen. Da geht es tatsächlich um den irdischen Körper. Nicht nur um mein Herz und meine Person, meine Seele, selbst mein Körper. Mein Leib ist in dieser Gemeinschaft mit Jesus bestens aufgehoben. Das sehen wir an ihm. Die leibliche Auferstehung. Gibt es irdische Körper, so gibt es auch himmlische Körper, sagt der Paulus. Das heißt, unser Leib, dieses überwältigende Geschenk Gottes, so wie bei diesen beiden jetzt Neugeborenen, ist ja immer zum Staunen. Ja, immer zum Staunen. Und dieser Leib ist nicht nur, wie zum Beispiel die Griechen sagen, vorübergehendes Gefängnis, bis die Seele, bis der Geist befreit ist, hat überhaupt keine Bedeutung. Nein, dieser Leib wird hineingestaltet in den Herrlichkeitsleib. Hineingestaltet. Ist völlig irrsinnig, wenn da immer wieder besonders kluge, auch und gerade Theologen behaupten, das Grab war leer, nicht leer. Da lag der Leichnam Jesu, der ist verwest. Die Auferstehung ist ein geistiges Geschehen. Quatsch! Nein, der Leib, die leibliche Vollendung, wird Oettinger gesagt, die Wege Gottes enden in der Leiblichkeit. Wir werden im Himmel nicht irgendwie als Seelenwesen da umeinander schweben, sondern im Herrlichkeitsleib einander begegnen. Das ist die Vorfreude. Der Satan greift deshalb in besonderer Weise an dieser Stelle an unserem Leib an. Er will uns lahmlegen. Bis hin, einer hat ja gesagt, Krankheiten sind nichts anderes wie der Antrittsbesuch des Todes. Ja, so ist das. So ist das. Dieser Angriff des Satans gilt zunächst unserem Leib und da kommt er zum Erfolg. Wir alle sterben. Aber es ist ein Scheinsieg. Er kann uns nicht halten. Ich werde in dir festbleiben, bekennt der David. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger, das geschieht zuerst an Jesus, dass deine Heiligen, das geschieht an uns, die wir in der Gemeinschaft mit ihm sterben, die Verwesung sehen. Es geht auf die Vollendung zu. Wisst ihr, das ist ein ganz großer Trost, den kann man Kranken zusprechen. Besonders dann, wenn man das langsam sieht, wie die Kräfte abnehmen, wie der Leib vergeht, wie man dem eigenen Körper nicht mehr trauen kann, wenn so viele Beschränkungen kommen. Das sind Angriffe. Aber es ist Vorfreude. Ich denke an diese Frau, die ich immer und immer wieder besucht habe. Sie hat ein Bein weggehabt und nach 3-4 Jahren auch das zweite musste wegoperiert werden. Und dann hat sie mal zu mir gesagt, Herr Pfarrer, im Himmel kann ich wieder springen wie ein Hirsch. Ja, dass wir diese Hoffnung, diese Gewissheit in unserem Leben durchhaltend erfahren. Ich lebe in deiner Treue eigentlich im Amen. Ich werde festbleiben. Ich werde Amen leben. Er spricht. Er hält durch. Freude in der Ewigkeit, das ist durchpulst. Das wird einem ganz neu deutlich, wenn man in der Offenbarung diese Loblieder liest. Es gibt eigentlich nur Loblieder. Überall, und ich hörte eine große Stimme, ich hörte viele Stimmen wie Wasserrauschen. Und das ist alles Anbetung, Lob und Freude. Darauf gehen wir zu. Es wird Jubel im Himmel sein. Beginnt hier Gemeinschaft suchen, in der Freude leben, Ewigkeit finden. Alles hängt an dieser persönlichen Beziehung zu Jesus. Das ist wichtig, das ist wichtig. Das macht den Christen aus. Und darum die schlichte Frage, die wir uns selber beantworten können, die setzt gar nicht unter Druck, sondern dass wir es mal wieder wirklich tun. Hast du bewusst Ja gesagt zu Jesus? Hast du bewusst Ja gesagt? Ja, ich will mit dir leben. Du sollst mein Herr sein. Jesus, dafür danken wir dir, dass du uns in diese engste Gemeinschaft mit dir willst. Dass du unser Leben gestalten willst. Du weißt, wie oft wir Überzwerg sind und unsere Gedanken und unsere Wege und unsere Wünsche eine Rolle spielen. Dein Geist in uns, dass er uns immer mehr in deine Art hineingestaltet. Das ist unsere Bitte, das ist unser Wunsch, das ist unser Sehnen. Wir beten dich an, unseren Herrn und Heiland. Amen.